Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Einen schönen guten Abend. Es ist eine Woche, die rund um die Corona-Pandemie bisher deutlich bessere Nachrichten zu bieten hat als sonst. Die Entwicklung von Impfstoffen geht offenbar erfolgsversprechend voran. Heute hat sich die EU deshalb eine weitere Lieferung von Impfdosen gesichert. Und es wird auch immer mehr über größere Kompetenzen Brüssels im Gesundheitsbereich diskutiert. Die Hoffnung auf eine absehbar deutliche Abmilderung der Pandemie wächst somit. Wirtschaftlich hat sie Deutschland außerdem bislang weniger geschadet als gedacht. Das sagen jedenfalls die Wirtschaftsweisen, die sogenannten. Über deren Konjunkturprognose berichten wir gleich und stellen Fragen an den Ökonomen Sebastian Dulin. Welche Forderungen Vertreter der Pflege stellen, ist ein weiteres Thema hier in der Sendung. Außerdem sind auch heute wieder die USA im Programm, wo von einer geordneten Machtamtsübergabe an Joe Biden weiter keine Rede sein kann. Risikogruppen und Menschen aus der Daseinsvorsorge zuerst, so lautet ja eine Maßgabe für die ersten Schritte der Impfstrategie für Deutschland. Und derzeit wächst die Hoffnung, dass es bald eine Reihe wirksamer Impfstoffe gegen das Coronavirus geben könnte. Nach positiven Zwischenergebnissen von BioNTech und Pfizer hat die EU-Kommission heute wie erwartet einen Kaufvertrag mit den Pharmaherstellern gebilligt. Es geht um 300 Millionen Impfdosen. Chefsprecher Erik Mamer gab das am Mittag bekannt. Und Peter Kapern hat zugehört.
Die EU-Kommission kommt also voran bei der Erfüllung jenes Auftrags, den ihr die Regierungen der Mitgliedstaaten erteilt haben. Sie soll Kaufverträge über Impfstoffe für die gesamte EU abschließen. Und zwar über unterschiedliche Impfstoffe, da es bislang noch kein einziges zugelassenes Vakzin gibt und noch immer niemand mit absoluter Sicherheit sagen kann, welche der in der Entwicklung befindlichen Impfstoffe sich als sicher und hilfreich erweisen werden. Erste Daten, die die Firmenpartner BioNTech und Pfizer vor wenigen Tagen präsentiert hatten, haben allerdings große Hoffnungen geweckt. Erik Mamer.
It covers a purchase of up to 300 million doses to be supplied once the vaccine has proven to be safe and effective against COVID-19.
Der heute gebilligte Kaufvertrag mit BioNTech Pfizer sichere den Kauf von bis zu 300 Millionen Impfdosen zu, sobald der Impfstoff sich als sicher und effektiv gegen COVID-19 erwiesen habe. In den vergangenen Wochen hatte die EU-Kommission bereits drei andere Kaufverträge unter Dach und Fach gebracht, nämlich mit den Anbietern Johnson & Johnson, Sanofi GSK und AstraZeneca. Außerdem hat Brüssel bereits Vorgespräche mit den Herstellern CureVac und Moderna abgeschlossen. Sollten alle diese Impfstoffe Zulassungen erhalten, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor wenigen Tagen, dann würde die EU über insgesamt 1,3 Milliarden Impfstoffdosen verfügen. Mehr, als sie für ihre eigenen Bürger benötigen würde. Mit den übrigen Impfstoffdosen will die Europäische Union ihr Versprechen einlösen, dafür zu sorgen, dass auch ärmere Länder ihre Bevölkerung durch Impfstoffe schützen können. Bei einer Videoschaltkonferenz Ende Oktober hatten die Staats- und Regierungschefs vereinbart, dass alle EU-Staaten gleichzeitig über die von der Kommission angekauften Impfstoffe verfügen sollen. Dafür wurde auch ein Verfahren verabredet. Die Mitgliedstaaten melden nach Brüssel, ob sie Impfstoffe aus dem gemeinsamen Pool haben wollen, und die vorhandenen Vakzine werden dann an die interessierten Länder nach ihrem Anteil an der EU-Bevölkerung aufgeteilt. Sollten also alle 27 Mitgliedstaaten Impfstoffe haben wollen, stünden Deutschland 19% der erhältlichen Impfstoffdosen zu. Wie viele das sein werden und wann sie geliefert werden können, hängt davon ab, welche Impfstoffkandidaten wann eine Zulassung erhalten. Unabhängig von der Impfstofffrage will die EU-Kommission Konsequenzen aus den Erfahrungen der letzten Monate ziehen. Die Mitgliedstaaten hatten im Kampf gegen die Pandemie anfänglich den nationalen Alleingang gewählt und damit Chaos in der EU angerichtet. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides forderte deshalb heute neue Kompetenzen für die EU-Kommission in Gesundheitsfragen, damit Europa für die Zukunft besser vorbereitet sei.
We need to make sure that we are better prepared for the future. With today's proposals, we are taking the first steps towards a European Health Union.
Ihre heutigen Vorschläge seien die ersten Schritte hin zu einer europäischen Gesundheitsunion, so die Kommissarin, die die Zuständigkeiten der EU-Seuchenschutzbehörde ECDC und der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA ausweiten will.
Aus Brüssel berichtete Peter Kapern. Die Pflege ist einer der Bereiche, die auf einen Corona-Impfstoff ja besonders stark angewiesen sind. Das gilt für die älteren Menschen ebenso wie für das Personal. Beim Letzteren hat sich trotz oder vielleicht auch gerade wegen des Applaus-Rituals vom Frühjahr viel Frust angestaut. Beim heute nachgeholten Deutschen Pflegetag wurde das ziemlich deutlich, denn die Branche kritisiert eine Reihe von Belastungen, denen sie ausgesetzt ist, und sie stellt ihrerseits Forderungen. Johannes Kuhn berichtet.
Eigentlich sollte der Deutsche Pflegetag bereits im Frühjahr stattfinden. Doch das Coronavirus machte nicht nur den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Vielmehr stand damals die gesamte Pflege unter Druck. Pflegetagsgeschäftsführer Franz Wagner erinnert an die Defizite während der ersten Corona-Welle.
Es fehlte am Anfang an Schutzausrüstung, insbesondere in der Langzeitpflege. Die Katastrophenpläne waren nicht angepasst oder nicht eingeübt. Der öffentliche Gesundheitsdienst kam relativ rasch an seine Grenzen, war vorher eh schon reduziert und kleingespart worden. Bei den Schutzmaßnahmen gab es viel Versuch und Irrtum und gefühlt einmal pro Woche ein Update der RKI-Richtlinien.
Die Corona-bedingte Wertschätzung für die Pflege habe sich bislang noch nicht in politischer Münze ausgezahlt, so Wagner. Personalmangel, Bezahlung, fehlende Karrierechancen und geringe Mitsprache. Die Probleme seien trotz abendlichem Applaus vom Balkon die alten geblieben. Der Ausbau in der Pflege verlaufe entsprechend schleppend. Selbst der Pflegebonus, also die staatliche Sonderzahlung von bis zu 1.500 Euro, hat demnach eher zu Konflikten geführt. Denn den hatten in den meisten Bundesländern nur Beschäftigte in der Altenpflege erhalten. Wer im Krankenhaus arbeitete, ging leer aus. Patricia Drube von der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein.
Im Grunde genommen ist dieser Pflegebonus oder diese Corona-Prämie-Sache aus unserer Sicht eine absolute Farce, weil es geht nicht darum, irgendwie sozusagen die Pflege ruhig zu stellen, indem man ihnen einmal einen Bonus auszahlt. Aber die Art und Weise ist spaltend für die Berufsgruppe.
Die Berliner Pflegerin Shirin Krese wiederum sieht die Corona-Krise als verpasste Chance, zumindest aus Sicht der jungen Pflegekräfte. Die wünschen sich, dass die Pflege ein moderneres Profil erhalte, das die Fachkenntnis in den Mittelpunkt stelle.
Ich glaube, wo wir so ein bisschen auf den falschen Weg geraten sind in der Pandemie, ist, dass wir weniger uns darauf fokussiert haben, Pflege und ihre Professionalität in den Mittelpunkt zu stellen, aber dass eher so ein diffuses Heldentum suggeriert wurde. Das ist das, was junge Pflegende genau nicht wollen.
Angesichts der steigenden Infektionszahlen richtet sich der Blick der Pflegeverbände allerdings bereits wieder auf die akuten Probleme. So hat der Pflegetagsgeschäftsführer Wagner bereits eine ganze Liste parat.
Ganz konkret jetzt auf die Pandemie bezogen, fordert die Bundespflegekammer, dass planbare Operationen, soweit das medizinisch vertretbar ist, verschoben werden müssen. Zweitens, PCR-Tests von Pflegenden müssen prioritär innerhalb von maximal 24 Stunden ausgewertet werden, wo das noch nicht der Fall ist. Die Kosten für den personellen Zusatzaufwand dieser Schnelltests in den Einrichtungen müssen voll refinanziert werden. Das ist bisher nicht so geplant.
Auf solche Forderungen ging Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Videobotschaft nicht ein. Sie dankte dem Pflegepersonal für den Einsatz in der Pandemie und forderte, bei Pflegebedürftigen Spielräume für soziale Kontakte und Besuche auszuschöpfen.
Die scharfen Corona-Einschränkungen im Frühjahr haben viele Geschäftsinhaber und Gastronomen irgendwie noch überstanden. Der sogenannte Lockdown Light jetzt im November droht aber zu viel zu werden. Diese Sorge wird immer wieder geäußert, was auch zu großen Umbrüchen in den Innenstädten führen könnte. Handelsverbände jedenfalls warnen davor und sie erhalten jetzt Unterstützung von den Grünen. Barbara Schmidt-Matern.
Es ist ein Thema, das den Grünen schon seit Beginn der Pandemie sehr am Herzen liegt. Ihre Wählerinnenschaft lebt vor allem in den Innenstädten. Aber die Fraktionschefin der Grünen Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, hat auch eine Liebeserklärung für die Innenstädte an sich.
In der Tat glauben wir, dass die Innenstädte als Lebensräume, als Heimat, als Orte von Gemeinsinn und Zusammenkunft einer der wichtigsten Gemeinwesenanliegen sein müssen. Und die Lage ist schon länger brenzlig. Große Ketten haben Raum gegriffen. Wir kennen die Malls auf der Wiese. Wir wissen, dass der Onlinehandel eine immer größere Rolle spielt.
Angesichts dessen war die Situation in den Fußgängerzonen also schon vorher nicht leicht. Jetzt aber kommt der Coronavirus-bedingte wirtschaftliche Einbruch noch dazu. Und er betrifft nicht nur den Einzelhandel, sondern auch die Gastronomie und Hotellerie sowie Kunst und Kultur. Gemeinsam fordern die Branchenvertreter deshalb jetzt mit den Grünen 10 Forderungen.
Im Moment haben wir den 11. November. Und Novemberhilfen kann man noch nicht mal beantragen.
Also jene finanzielle Unterstützung vom Staat, die den strauchelnden Branchen helfen soll.
Ich kann Ihnen das, glaube ich, zeigen, ja? Der Leitfaden für Antragsfassende, der ist so dick. Das sind, glaube ich, 89 Seiten.
Viele EinzelhändlerInnen in den Innenstädten würden vor einem Abgrund stehen, warnt Hauptgeschäftsführer Stefan Gent. Gerade sie bräuchten mehr Unterstützung.
Wir brauchen zweitens eine Klarstellung bei den Mieten, weil wir hier deutlich sehen, dass die Vermieter auch eine Risikoträgerschaft haben müssen. Hier ist der Bundesgesetzgeber gefordert, damit auch große institutionelle Vermieter, also die großen Fonds und Kapitalgesellschaften, die momentan nicht bereit sind, von ihrer Mietforderung runterzugehen, auch hier in diese Verhandlungssituation gezwungen werden.
Dass bisher so wenig in diese Richtung passiert sei, führt der Handelsverband auch auf Unstimmigkeiten zwischen dem CDU-geführten Bundeswirtschafts- und dem SPD-geführten Bundesfinanzministerium zurück.
Man muss sich das einfach mal vor Augen führen, dass von den Überbrückungshilfen von den 25 Milliarden Euro jetzt vielleicht 1 Milliarde Euro abgeflossen ist. Die Antragshürden sind so hoch.
Deutlich aufgewühlt ist an diesem Morgen auch Ingrid Hartges, Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA. Ihre Branche leidet bekanntermaßen ebenfalls sehr unter den Auswirkungen der Pandemie.
Worüber reden wir hier? Ein Stadthotel in Berlin hatte letztes Jahr eine Auslastung von 80%. 25-30% des Umsatzes sind da als Pacht abzuführen, nicht als echte Umsatzpacht, sondern als Fixpacht. Und die ist dann auch in diesem Jahr zu zahlen bei einer Auslastung von aktuell unter 10%.
Die dritte Forderung, die die Branchenvertreter gemeinsam mit der Grünen Bundestagsfraktion aufstellen, betrifft alle Kunst- und Kulturschaffenden. Neben dem Unternehmerlohn brauche es auch einen Kulturrettungsfonds, sagt Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates.
Es ist einfach nicht hinzunehmen, dass wir immer noch keinen fiktiven Unternehmerlohn für die Künstlerinnen und Künstler haben. Das versteht niemand mehr, obwohl das Geld im Wirtschaftsministerium nicht abgerufen wird. Es liegt bereit, aber die Künstlerinnen und Künstler und die anderen Solo-Selbstständigen können es nicht nutzen.
Kommende Woche haben Angela Merkel, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, bei ihrem nächsten Treffen Gelegenheit, auf diesen Appell konkret einzugehen.
Aus Berlin, Barbara Schmidt-Matern. Weiter Corona-Sorgen, also zum Beispiel beim Handel. Die Pandemie ist natürlich auch insgesamt eine Belastung für die Wirtschaft, aber bisher offenbar nicht ganz so stark wie befürchtet. Die Prognose der sogenannten Wirtschaftsweisen zur Konjunktur in Deutschland fällt etwas überraschend weniger pessimistisch aus als die der Bundesregierung. Gleichzeitig wird ihr allgemein ein gutes Zeugnis ausgestellt, aber unter Vorbehalt. Theo Gers mit den Einzelheiten.
Verhaltener Optimismus auf der einen, aber auch ein großer Vorbehalt kennzeichnen dieses Mal die Prognose der Wirtschaftsweisen. Die Covid-19-Pandemie ist das eine bestimmende Element, die Hoffnung auf einen Impfstoff das andere. Einerseits kommt Deutschland besser als befürchtet durch die Pandemie und das, obwohl die Wirtschaft auch wegen des derzeitigen Lockdowns über den Winter stagnieren dürfte. Um 5,1% dürfte die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen, im Sommer wurde noch ein Minus von 6,5% erwartet. Verbessert hat sich die Prognose, weil die Wirtschaftsweisen noch die Erholungsphase vom Spätsommer in ihrer Prognose mitnehmen konnten, so ihr Vorsitzender Lars Feld.
Wir haben andererseits auch die Möglichkeit, die Schließungsmaßnahmen für bestimmte Aktivitäten im November, also fürs Gastgewerbe, die Hotellerie und so weiter, mit zu berücksichtigen. Auch das fließt in unsere Prognose bereits ein. Das hat für 2020 keine allzu großen Auswirkungen mehr, aber sorgt am Ende schon auch mit dafür, dass der Ausblick für 2021 dann ein bisschen verhaltener ist.
Tatsächlich erwarten die Wirtschaftssachverständigen im kommenden Jahr mit plus 3,7% eine konjunkturelle Erholung, die, käme es so, etwas weniger Schwung hätte als von anderen Konjunkturforschern prognostiziert. Und daran ändert auch die Hoffnung auf einen bald verfügbaren Impfstoff wenig. Solange nicht klar ist, wie viele Menschen geimpft werden können oder sich impfen lassen wollen, bleibt Lars Feld zurückhaltend. Doch der Ökonom weiß eben auch, Konjunktur hat viel mit Stimmungen zu tun.
Wenn also ein wirksamer Impfstoff da ist und die Leute sich impfen lassen, dann haben wir jedenfalls wegen der Zuversicht, die das mit sich bringt, deutliche Erwartungseffekte, die schon auch im kommenden Jahr zum Tragen kommen können. Das heißt, dann kann es ein bisschen besser laufen, als wir das bisher erwarten mit den plus 3,7%. Aber darauf verlassen würde ich mich an dieser Stelle natürlich noch nicht.
Generell bekommt das aktuelle Krisenmanagement in Deutschland wie der EU allerdings gute Noten vom Sachverständigenrat. Die Politik habe in der Krise rasch und entschlossen reagiert. Das zahle sich aus.
Der Effekt des Konjunkturpaketes der Bundesregierung liegt nach unserer Einschätzung zwischen 0,7 und 1,3%.
Die Lage bleibt allerdings fragil, wobei die Sachverständigen jetzt dazu raten, die Wirkung der jüngsten Beschlüsse erst einmal abzuwarten, auch wenn es richtig bleibe, grundsätzlich zielgenauer vorzugehen und denen zu helfen, die Hilfen besonders nötig haben, so Monika Schnitzer, die erstmals am Jahresgutachten des Sachverständigenrats mitgeschrieben hat.
Weitere Maßnahmen aktuell sehen wir jetzt nicht als dringlich an. Insbesondere wenn die Frage kommen sollte, sollte die Mehrwertsteuersenkung verlängert werden? Das ist eine Maßnahme, die einen gewissen Impuls gegeben hat, aber eben nicht unglaublich stark. Wir sehen von daher an der Stelle auch keine Notwendigkeit, das jetzt zu verlängern.
Finanzminister Olaf Scholz sieht sich durch das Gutachten bestätigt. Die Wirtschaftsweisen geben uns recht, sagte der Vizekanzler. Wirtschaftsminister Altmaier betonte in einer ersten Reaktion, das Gutachten bestätige, Gesundheitsschutz und die wirtschaftliche Entwicklung gingen derzeit Hand in Hand.
Theo Gers berichtete, der wirtschaftliche Einbruch in Deutschland könnte geringer ausfallen als befürchtet, so prognostizieren es die Wirtschaftsweisen. Nächstes Jahr könnte es dann einen ordentlichen Aufschwung geben. Aber das bleibt unter Corona-Vorbehalt, wie so vieles derzeit. Vor der Sendung haben wir darüber mit Sebastian Dulin gesprochen. Er ist Ökonom bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Und die erste Frage lautete, ob die Prognose des Sachverständigenrates eine gute Nachricht ist.
Ja, das ist eine gute Nachricht im Vergleich zu dem, was zum Teil im Frühjahr für Horrorprognosen oder Horrorprojektionen durch die Welt gegeistert sind. Haben ja einige Leute von minus 10% oder sogar noch mehr geredet. Wir am IMK waren immer so in der Größenordnung von minus 5, minus 6%. Von daher ist das so im Rahmen unserer Erwartungen immer noch ein bisschen besser, was wir da jetzt sehen. Mhm. Man muss dazu sagen, was dahinter steckt, ist ja die sehr kräftige Erholung, die wir im dritten Quartal gesehen haben. Das war ja das beste Quartal, was vom Wachstum her die deutsche Wirtschaft jemals erlebt hat. Und das ist natürlich der Grund, warum trotz des großen Einbruchs im Frühjahr bei dem ersten Lockdown und der ersten Welle der Pandemie, warum jetzt für das Gesamtjahr es nicht mehr ganz so schlimm aussieht, wie man manchmal befürchtet hatte.
Kam diese Erholung überraschend, diese starke Erholung?
Ich glaube, die allermeisten Prognostiker hatten eine Erholung im dritten Quartal eingestellt. Aber dass die so stark war, war doch für die meisten eine Überraschung. Die Wirtschaft ist einfach recht gut gelaufen.
Ja. Wie erklären Sie sich das, trotz eben der Pandemie, dass das unter diesen Bedingungen so gelaufen ist?
Also da gibt es eine Reihe von Faktoren. Ein Faktor ist, dass dieser tiefe Einbruch eigentlich recht wenig Spuren am Arbeitsmarkt hinterlassen hat. Also normalerweise hätte man da möglicherweise mit 1 Million mehr Arbeitslosen oder so gerechnet bei so einem dramatischen Einbruch. Das haben wir nicht, sondern die Kurzarbeit hat davon sehr, sehr viel abgefedert. Und dann haben viele Menschen im Frühjahr einfach Geld nicht ausgegeben. Die Deutschen haben 50 Milliarden mehr im Frühjahr gespart, als sie das sonst tun in einem Frühjahrsquartal. Und jetzt nicht, weil sie Angst vor der Zukunft hatten unbedingt, sondern einfach, weil die Gastronomie geschlossen war, der Einzelhandel in weiten Teilen geschlossen war und auch viele nicht in den Urlaub gefahren sind. Und das Geld oder einen Teil davon haben sie dann einfach im Herbst ausgegeben. Und das hat natürlich die Wirtschaft angekurbelt.
Die Wirtschaftsweisen stellen der Bundesregierung ja jetzt insgesamt ein tendenziell positives Zeugnis aus. Da heißt es ja unter anderem, dass man rasch und entschlossen gehandelt habe. So steht das in dem Schreiben, aus dem DSZ auch zitiert hat. Würden Sie also auch sagen, dass die Bundesregierung hier vieles richtig gemacht hat?
Ja, also die wirtschaftspolitische Reaktion auf die Corona-Krise war in diesem Jahr wirklich vorbildlich in Deutschland. Da ist ja schon, wenn man sich das anguckt, das ist schon im März das erste Hilfspaket verabschiedet worden. Dann hat man mehrfach nachgelegt, man hat nachgesteuert. Im Grunde hat man insbesondere im Finanzministerium nonstop gearbeitet und überlegt, wie kann ich die Folgen dieser Pandemie auf die Wirtschaft begrenzen. Und das ist auch relativ reibungslos umgesetzt worden.
Kommen die Soforthilfen, die ja Teil des Konjunkturpakets sind, tatsächlich aber auch bei allen an, beispielsweise?
Es gibt bestimmt Lücken bei den Soforthilfen. Also zum Beispiel gibt es sehr viel betroffene Kleinselbstständige, die möglicherweise hier oder da durchs Raster fallen und die jetzt Einkommensverluste haben. Da hätte man durchaus noch ein bisschen mehr machen können. Man hat aber natürlich auch da gelernt, weil was wir jetzt im November sehen mit dieser Umsatzerstattung in der Gastronomie, das ist natürlich schon was anderes, als was wir im Frühjahr hatten. Und das zum Beispiel ist, glaube ich, auch wiederum sehr zielgenau, denn es hilft denen, die jetzt von dem zweiten Lockdown light betroffen sind, kommt zeitnah an und es stützt damit eben die Wirtschaft, weil es Unternehmenspleiten verhindert.
Und wie sieht es dann aber bei Solo-Selbstständigen beispielsweise in der Kultur, in anderen Bereichen aus?
Wie gesagt, da gibt es durchaus noch Lücken. Da muss man auch überlegen, insbesondere wenn das länger läuft, ob man da nochmal nachsteuern kann und muss, was man da noch macht. Also das ist natürlich nicht perfekt, was da als Hilfspaket verabschiedet worden ist. Nur, es musste ja auch immer alles sehr schnell gehen. Und da ist einfach sehr, sehr viel passiert und da ist nicht alles hervorragend. Aber im Großen und Ganzen muss man schon eigentlich eine gute oder sehr gute Note dafür ausstellen.
Das Institut der Deutschen Wirtschaft, das DIW, das berechnet für den Teil-Lockdown, der jetzt im November gilt, mögliche Schäden, wirtschaftliche Schäden in Höhe von 19 Milliarden Euro. Sehen Sie an der Stelle da keine potenzielle Belastung für die Wirtschaft durch die vielen geschlossenen Gaststätten, Kultureinrichtungen und so weiter?
Doch, natürlich sehen wir auch eine Belastung. Das ist auch sehr einfach. Wenn da nichts verkauft wird, belastet das natürlich das Bruttoinlandsprodukt. Man muss sich nur klar machen, dass das Gastgewerbe nicht so wahnsinnig groß ist im Verhältnis zur Gesamtwirtschaft. Das hat einen Anteil an der Wertschöpfung von 1,6%. Wenn man jetzt einen Monat das zumacht, dann ist es, sagen wir, verkraftbar. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir im Frühjahr hatten, wo 2/3 des Einbruchs aus der Industrie kamen. Und zwar daher, dass einerseits die Lieferketten unterbrochen waren, das heißt, dass die Teile nicht gekommen sind aus dem europäischen Ausland, man deshalb nicht produzieren konnte und weil die Produkte auch nicht mehr bestellt wurden, weil wir flächendeckend weltweit diese Störungen hatten. Und die Hoffnung besteht, dass das jetzt im November nicht passiert. Wir kommen im Moment darauf, dass eben deshalb einen Dämpfer gibt, der aber nicht so groß ist. Und 19 Milliarden hört sich jetzt natürlich für den Normalbürger relativ viel an, aber wenn man überlegt, dass das Bruttoinlandsprodukt in einem normalen Jahr über 3.000 Milliarden ist, dann relativiert sich das Ganze schon ein bisschen.
Aber auch bei den Firmen, da ist es ja beispielsweise so, dass die Anzeigepflicht für Insolvenzen ja derzeit außer Kraft gesetzt ist. Und wenn das dann also wieder aufgehoben wird, wenn Insolvenzen demnächst wieder angezeigt werden sollen, wird es dann möglicherweise ein böses Erwachen geben und wird sich dann möglicherweise zeigen, dass es hier bislang eine geschönte Rechnung auch bei den Firmen gab?
Na, es wird bestimmt einige Insolvenzen geben, die nachgeholt werden. Andererseits muss man auch wissen, dass die Eigenkapitalbasis von vielen deutschen Unternehmen gut war vor der Krise. Unternehmen, die wirklich massive Umsatzausfälle hatten, haben auch Soforthilfen bekommen. Und wenn ich jetzt nochmal auf diesen jetzigen November gehe, für einen Teil der Gastwirte wird wahrscheinlich diese Ausgleichszahlung besser sein, als hätten sie den November offen gehabt. Denn 75% des Vorjahresumsatzes erstattet zu bekommen, wenn man auch keine Kosten für Wareneinkauf hat, das ist schon ziemlich gut. Insbesondere, wenn man sich überlegt, dass ja, wären die Läden jetzt offen geblieben, man mit größeren Abständen und weniger Tischen hätte arbeiten müssen.
Gastronomie ist ja letztlich aber auch nur ein Bereich, der da betroffen ist. Gibt es da weitere Branchen, auch abgesehen von der Kultur, die da möglicherweise vor noch schwierigen Zeiten stehen?
Klar, wir haben auch Probleme im Tourismus. Also Tourismus ist ja nicht nur Gastronomie, sondern da haben wir auch so Dinge wie Geschäftsreisen und Messereisen. Und es sind wieder ganz viele Messen jetzt abgesagt worden. Das heißt, der Messebau, alles, was da dranhängt, der leidet stark. Und dann hängt da auch wiederum die Werbebranche für bestimmte Produkte und Dienstleistungen dran. Die leiden auch. Also das geht über das Gastgewerbe und die Kultur hinaus. Von daher ist es nicht auszuschließen, dass das Bruttoinlandsprodukt jetzt noch einmal schrumpft im vierten Quartal. Nur wir gehen zurzeit nicht davon aus, dass das irgendwo in die Nähe kommt von diesem massiven historischen Einbruch, den wir im Frühjahr gesehen haben.
Wenn der Lockdown dann sich möglicherweise bis in Dezember hineinzieht und dann Januar, Februar, was heißt das dann für die Bundesregierung? Wie viele Konjunkturpakete kann sie dann überhaupt noch schnüren?
Es gibt keinen Grund, jetzt sich Sorgen zu machen über die Zahlungsfähigkeit oder die Handlungsfähigkeit des deutschen Staates. Der Schuldenstand ist jetzt, nach dem, was wir so sehen, trotz dieser massiven Konjunkturpakete und dem massiven Wirtschaftseinbruch noch immer deutlich unter dem, was wir nach der Finanzkrise 2008, 2009 hatten und deutlich niedriger als in anderen Ländern und jetzt nicht nur Ländern wie Italien, sondern auch Ländern wie den USA oder Großbritannien. Und von daher sehe ich keinerlei Grund, sich über die Spielräume da Sorgen zu machen. Wenn noch mehr notwendig ist, wird die Bundesregierung das machen können, wenn sie so möchte.
Der Ökonom Professor Sebastian Dulin von der Hans-Böckler-Stiftung. Wir kommen hier um gleich 23.35 Uhr zu unseren Kurzberichten. Und hier geht es zunächst um die Situation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Die Familienministerin will sie speziell in Corona-Zeiten in bestimmten Bereichen mehr fördern. Kilian Pfeffer.
Jungen Menschen wird in der Corona-Krise viel abverlangt, sagt Jugend- und Familienministerin Franziska Giffey. Es sei eine schwierige Zeit, aber
junge Menschen sind zu dem allergrößten Teil sehr wohl verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll. Das sehen wir aus allen Erhebungen.
Gemeinsam mit einer Sachverständigenkommission hat Ministerin Giffey den 16. Kinder- und Jugendbericht vorgestellt. Eine zentrale Forderung darin, mehr politische Bildung für junge Menschen, zeitgemäß und altersgerecht. Die Kommission sprach sich zum Beispiel für 2 Stunden Politikunterricht pro Woche für alle Schulstufen aus. In der Schule solle es auch mehr Mitbestimmung geben, damit die Schülerinnen und Schüler praktisch Demokratieerfahrungen machen könnten. Die Kommission begründete die Forderung nach mehr politischer Bildung mit Herausforderungen wie der Globalisierung, dem Klimawandel oder der Gefährdung der Demokratie.
7 Jahre lang gab es einen grünen Oberbürgermeister in Stuttgart. Diese Zeit geht jetzt definitiv zu Ende. Katharina Thoms.
Das war eine überraschende Wende im ziemlich unübersichtlichen Finale des Oberbürgermeisterwahlkampfs in Stuttgart. Obwohl die Grünen-Kandidatin Veronika Kienzle beim ersten Wahlgang in Stuttgart auf Platz 2 landete, zieht sie sich zur zweiten Runde jetzt zurück. Nach 3 Tagen Verhandlungen mit den anderen Mitte-Links-Kandidaten ihr erschöpftes Fazit.
Und dann war die Frage, ob ich auch noch antrete. Und dann habe ich gesagt, liebe Leute, das mache ich nicht.
Sie hatte am Sonntag nur 17% erreicht, den 2. Platz, und lag damit deutlich hinter dem CDU-Mann Frank Nopper. Enttäuschend für die Grünen in Stuttgart, die eine klare Mehrheit im Gemeinderat haben und bisher auch mit Fritz Kuhn den Oberbürgermeister gestellt haben. Trotzdem hatte Kienzle am Montag noch selbstbewusst Gespräche aufgenommen mit den anderen Mitte-Links-Kandidaten, um sich auf ein Programm zu einigen, gemeinsam mit einem Kandidaten gegen Nopper anzutreten. Das ist gescheitert. Frank Noppers Chancen sind heute nochmal gestiegen, dass er Ende November zu Stuttgarts neuem Oberbürgermeister gewählt wird.
Polen hat immer mehr mit der Pandemie zu kämpfen. Der umstrittene Unabhängigkeitsmarsch hätte heute in Warschau deshalb nicht stattfinden sollen. Es gab ihn trotzdem. Jan Palukat.
Tausende Teilnehmer zogen am Nationalfeiertag durch Warschau, obwohl der sogenannte Unabhängigkeitsmarsch äußerst rechter Gruppen von der liberal regierten Stadt Warschau verboten worden war und auch der rechtskonservative Premierminister Morawiecki mit Blick auf die angespannte Corona-Lage in Polen dazu aufgerufen hatte, dieses Jahr ausnahmsweise zu Hause zu bleiben. Am frühen Abend kam es örtlich zu Zusammenstößen gewaltbereiter Demonstranten mit der Polizei. Mehrere Beamte wurden dabei laut Behördenangaben verletzt. In der Warschauer Innenstadt ging nach Würfen von Feuerwerkskörpern aus dem Demonstrationszug heraus eine Wohnung in Flammen auf. Möglicherweise waren die in einer höher gelegenen Wohnung ausgehängte Regenbogenflagge und ein Plakat des sogenannten Frauenstreiks das eigentliche Ziel dieser Attacken. Die Gruppe Frauenstreik bringt seit Tagen Tausende gegen die geplante Verschärfung des Abtreibungsrechts auf die Straße. Der jährliche Unabhängigkeitsmarsch nationalbewusster Polen war ursprünglich eine kleine Veranstaltung extrem rechter Gruppen und Fußball-Hooligans. In den letzten Jahren aber liefen am Ende zehntausende Menschen auch jenseits des harten rechtsextremen Spektrums mit.
Militärisch gilt Armenien als Verlierer der jüngsten Kämpfe mit Aserbaidschan in Bergkarabach. Das wiederum verschärft in Armenien die politische Lage. Stefan Lag.
Die aufgebrachte Menge forderte den Rücktritt des armenischen Regierungschefs Paschinyan und beschimpfte ihn als Verräter. Einer der Organisatoren der Demonstration sagte, das Volk verlangt den Rücktritt der Regierung und des Premierministers, weil er das Abkommen zur Übergabe von Bergkarabach unterzeichnet hat, und zwar ganz alleine, ohne das mit jemandem zu besprechen, was als Verrat gilt. Die Polizei ging gewaltsam gegen die Demonstranten vor. Es gab Dutzende Festnahmen, darunter waren auch Parlamentsabgeordnete. Unter Vermittlung des russischen Präsidenten Putin hatten sich Armenien und Aserbaidschan auf ein Ende der bereits 5 Wochen andauernden Kämpfe verständigt. In der Nacht zum Dienstag wurde zudem vereinbart, dass Gebiete in Bergkarabach, die bislang unter armenischer Kontrolle standen, an Aserbaidschan zurückgegeben werden. Dies betrifft auch wichtige Verbindungen zwischen Armenien und der Hauptstadt Stepanakert in Bergkarabach.
Politisch steht Frankreich im arabischen Raum wegen der Mohammed-Karikaturen in der Kritik. Heute gab es in Saudi-Arabien einen Anschlag auf eine Gedenkfeier. Vor Ort waren Vertreter mehrerer europäischer Konsulate. Carsten Kühntop.
In griechischen Regierungskreisen heißt es, 4 Menschen seien leicht verletzt worden, als während einer Gedenkveranstaltung auf dem nicht-muslimischen Friedhof von Jeddah ein Sprengsatz explodierte. Frankreich hatte die Veranstaltung organisiert, in Erinnerung an das Ende des Ersten Weltkriegs. Vertreter von EU-Staaten und anderen Ländern nahmen daran teil. Deutsche Diplomaten waren nicht dabei. Das französische Außenministerium sprach von einem niederträchtigen Anschlag und forderte die saudischen Behörden dazu auf, die Täter dingfest zu machen. Die Zeitung Le Figaro berichtet, während der Veranstaltung sei eine Granate über die Mauer, die den Friedhof umgibt, auf das Gelände geworfen worden. Ende Oktober hatte ein Saudi einen Wachmann vor dem französischen Konsulat in Jeddah mit einem Messer angegriffen. Der nicht-muslimische Friedhof ist etwa 500 Jahre alt und liegt in der historischen Altstadt von Jeddah. Es gibt dort mehr als 400 Gräber. Der Friedhof ist nicht ausgeschildert. Um seine Pflege kümmern sich westliche Konsulate in Jeddah.
Gute Nachrichten für Verbraucher. Der Europäische Gerichtshof stärkt Bankkunden, die ihre Karte verlieren. Klaus Hempel.
Es geht um das kontaktlose Bezahlen mit einer Bankkarte. Bei kleineren Beträgen von bis zu 25 Euro muss man dafür keine PIN eingeben. Die Frage, die der Europäische Gerichtshof beantworten musste, wer haftet, wenn die Karte verloren geht oder gestohlen wird und ein Unbefugter die Karte nutzt? Im konkreten Fall hatte die Denise Bank in Österreich in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen die Haftung auf ihre Kunden abgewälzt. Begründung unter anderem, es sei ihr nicht möglich, die Karte für das kontaktlose Zahlen zu sperren. Der EuGH ließ diese Argumentation nicht gelten und entschied, der Kunde haftet nicht, wenn er den Verlust der Karte seiner Bank gemeldet hat. In Deutschland ist ein Karteninhaber schon seit längerem gesetzlich geschützt. Nach dem bürgerlichen Gesetzbuch darf eine Bank oder Sparkasse die Haftung nicht auf den Kunden abwälzen für den Fall, dass ein Unbefugter die Karte benutzt.
Und den Tag an der Frankfurter Börse fasst Viktor Goitka für uns zusammen.
Ein schickes Parkett. Das ist nicht nur der Boden in der Frankfurter Börse, sondern das haben auch viele bei sich zu Hause. Und in der Corona-Pandemie haben viele Menschen gleich mal neue Möbel draufgestellt. Denn beim Online-Möbelhändler Home24, da ist der Umsatz zwischen Juli und September im dritten Quartal um mehr als 50% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Aktien von Home24 steigen deswegen heute um satte knapp 12%. Noch krasser als hierzulande ist der Shopping-Boom dabei in China. Da ist heute Singles Day. Ein Aktionstag, an dem Online-Händler wie Alibaba, JD oder Pinduoduo Elektronik, Lebensmittel und Kosmetik mit Rabatt anbieten. Im vergangenen Jahr hat allein Alibaba damit 33 Milliarden Euro eingespielt. Alibaba-Aktien heute aber auf Achterbahnfahrt, denn China will die heimischen Online-Giganten aufs Korn nehmen. Man fürchtet, dass zum Beispiel der Bezahldienst von Alibaba namens Alipay zu mächtig geworden sein könnte. Monopole, die will man in der Staatswirtschaft jetzt verhindern. Chinesische Online-Unternehmen wie Meituan oder Tencent verlieren deswegen an der Börse heute 7, 8 oder 9%. Der DAX in Deutschland hält sich dagegen wacker. Er steigt 0,4% auf 13.216 Punkte.
Der Börsenbericht von Viktor Goitka. Wer in einer ländlichen Gegend wohnt, der hat in Pandemiezeiten zumindest den Vorteil, sich leichter als in der Stadt isolieren zu können. Davon abgesehen hat das Leben auf dem Land aber auch Nachteile. Fast alle davon sind seit Jahren bekannt. Allen voran fehlende Infrastruktur, außerdem gute medizinische Versorgung. Der heute vorgestellte Bericht der Bundesregierung zu diesem Thema konnte deshalb kaum etwas schönreden, wie Panayotis Gavrilis berichtet.
Im Notfall dauert es auf dem Land zu lange. Wer einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt bekommt, muss schnell in ein Krankenhaus. Doch Krankenhäuser der Regelversorgung sind in rund 100 Landkreisen im Schnitt erst in 20 bis 30 Autominuten zu erreichen, während in den meisten kreisfreien Städten es nur 5 bis 10 Minuten dauert. Das geht aus dem dritten Bericht der Bundesregierung zur Entwicklung der ländlichen Räume hervor. Nicht nur die gesundheitliche Versorgung, auch die alternde Bevölkerung, die schlechte Verkehrsanbindung, das langsame Internet, all das sind seit Jahren bekannte Sorgen und Probleme der Menschen auf dem Land. Das selbstgesteckte Ziel der Bundesregierung klingt dabei vielversprechend und doch wohl vielerorts noch realitätsfern. Gleichwertige Lebensverhältnisse und ländliche Räume schaffen, die sich durch eine hohe Lebensqualität auszeichnen.
Wir wollen keine Region Deutschlands verlieren oder zurücklassen, weil zurückgelassene Regionen auch zum Teil für extreme Positionen auch anfällig sind. Denn es geht darum, dass Deutschland zusammenhält und sich nicht spalten lässt.
So Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner bei der Vorstellung des Berichts. Demnach ist das Angebot an ambulanten Gesundheits- und Pflegediensten derzeit noch als flächendeckend einzuschätzen. Allerdings, der Bedarf steige in ländlichen Regionen stärker als in den Städten. Denn nicht nur Patientinnen, auch Hausärztinnen werden älter. Dass es zu wenig Medizinerinnen und Mediziner gibt, liegt vor allem an den Bundesländern selbst, kritisiert Klöckner.
Dann ist das auch ein hausgemachtes Problem. Und deshalb meine ich, müssen alle Länder sich auch fragen, haben wir genügend Studienplätze, haben wir auch genügend Praxisplätze in den Kliniken?
In Deutschland lebt mehr als die Hälfte der Bevölkerung auf dem Land. Im Vergleich zur Stadt zeige das Land in dieser Pandemie, was es zu bieten habe, betont der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages Hans-Günther Hennecke. Doch dafür braucht es eine gute Kinderbetreuung und schnelles Internet. Seit Jahren gefordert, geht der Breitbandausbau nur langsam voran oder gar nicht. Denn, so heißt es im Bericht, es sei auffällig, dass die Verfügbarkeit mit zunehmenden Bandbreiten insbesondere in den ländlichen Räumen stark abnehme.
Machen wir uns nichts vor, nettes drüber reden, sondern das machen. 5G, flächendeckend, nicht nur im Haus, auch über Feld und Flur. Das spielt auch bei der Landwirtschaft eine ganz große Rolle. Aber wenn wir davon sprechen, Homeoffice anzubieten, um zu entzerren in Pandemiezeiten, dann ist es nur möglich, wenn ich auch die modernsten Techniken auch auf dem Land nutzen kann.
Um das Leben auf dem Land attraktiver zu gestalten, hatte die Bundesregierung vor 2 Jahren die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse gegründet. Horst Seehofer, in seiner Funktion als Bundesheimatminister, leitet diese Kommission. Für das Frühjahr kündigte er einen Bericht zu den Fortschritten an.
Die Menschen sollen dort leben können, wo sie leben wollen. Das setzt voraus, dass wir in ihrer Nähe die wichtigsten Einrichtungen der Daseinsvorsorge schaffen, unterstützen, fördern, damit dieser Grundsatz, die Heimat nicht verlassen zu müssen, auch realisiert werden kann.
Die Strategie der Regierung, Bundesbehörden nicht nur in den Metropolregionen ansiedeln, sondern bewusst in strukturschwachen Gebieten. Was die Covid-19-Pandemie für ländliche Räume bedeutet, laut Bericht sind die Folgen noch nicht abschätzbar. Es könnten sich neue Ungleichgewichte, aber auch neue Chancen ergeben, heißt es.
Panayotis Gavrilis berichtete aus unserem Hauptstadtstudio und wir gehen in die USA. Eine gute Woche ist die Präsidentschaftswahl dort jetzt her. Das amtliche Endergebnis gibt es weiter nicht, aber seit Samstag ja einen designierten Sieger, eigentlich zumindest. Bei den Republikanern gibt es bloß nach wie vor nicht allzu viele, die den Sieg von Joe Biden anerkennen wollen. Am allerwenigsten der noch amtierende Präsident Donald Trump. Eine geordnete Amtsübergabe scheint somit weiter schwer bis gar nicht umsetzbar. Aus Washington, Markus Bindur.
Das Biden-Team zeigt Gelassenheit. All das, was man von den Republikanern derzeit höre, sei Hintergrundrauschen. Die Rechtslage sei ganz anders. Auf Seiten der Republikaner hat sich dagegen ein Konsens herausgebildet, dass man den Ausgang der Wahl, der deutlich zugunsten Bidens ausfällt, so lange wie möglich anfechten will. Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, erklärte, der Präsident befinde sich mit seiner Anfechtungsstrategie klar innerhalb seiner Rechte. Das stimmt juristisch. Politisch ist es jedoch ein einmaliger Bruch der Normen der amerikanischen politischen Kultur, das offensichtliche Ergebnis einer Wahl zu bestreiten. Joe Biden bemüht sich dennoch, den Ball flach zu halten.
I haven't had a chance to speak to Mitch.
Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, mit Mitch zu reden, aber ich glaube, ich werde das bald tun. Ich glaube, die ganze republikanische Partei ist mit wenigen Ausnahmen ein bisschen eingeschüchtert von Donald Trump. Das hat mehrere Gründe. Der wichtigste ist, dass republikanische Politiker die Rache ihrer Basis fürchten. Wer sich gegen Trump stellt, riskiert, von der Kernwählerschaft der Trumpisten abgestraft zu werden, spätestens bei den nächsten Vorwahlen. Niemand will sich politisch so verwundbar machen. Der Präsident, so kalkulieren die meisten, wird eine politische Macht bleiben, selbst wenn er das Weiße Haus verlassen hat. Kurzfristig gibt es noch einen weiteren Grund. Am 4. Januar wird es in Georgia 2 Stichwahlen um die dortigen Senatssitze geben. Mindestens einen dieser Sitze müssen die Republikaner verteidigen, um die Mehrheit im Senat zu behalten. Nur dann können sie die Agenda des neuen Präsidenten Biden blockieren oder zumindest bremsen. Niemand unter den Republikanern will dafür verantwortlich gemacht werden, die Kernwähler zu verärgern und zu riskieren, dass der Senat verloren geht. Deshalb trauen sich nur wenige einige Republikaner auszusprechen, was der frühere republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige Gouverneur von Ohio, John Kasich, sagt. Ich denke, das ist peinlich und das ist lachhaft. Ich kann nicht glauben, was die Republikaner da tun. Schauen wir auf Pennsylvania. Biden liegt mit 50.000, demnächst vielleicht 100.000 Stimmen vorne. In Michigan und Wisconsin wird er ebenfalls gewinnen. Die Republikaner wollen lediglich vermeiden, Trumps Kernwähler zu verärgern. Diese Kernwähler weigern sich in der Tat, die Niederlage ihres Idols zur Kenntnis zu nehmen. Viele Gerüchte über angebliche Wahlfälschungen sind im Umlauf. Keines hat sich je bestätigt. Ein Video, angeblich gedreht in einem Wahllokal in Flint, Michigan, soll zeigen, wie eine Wahlurne mit Stimmen für Biden vollgestopft wird. Dabei handelt es sich allerdings um ein Video aus einem russischen Wahllokal. Facebook sperrte das Material daraufhin. Wahlleiter und lokale Politiker aus den Einzelstaaten setzen sich unterdessen gegen die Behauptung, es habe flächendeckenden Wahlbetrug gegeben, zur Wehr. Der zuständige Wahlleiter in Philadelphia, der Republikaner Al Schmidt, wies die Vorwürfe als absurd zurück. Ich habe die merkwürdigsten Dinge in den sozialen Medien gesehen. Da werden lachhafte Vorwürfe erhoben. Die haben nichts mit der Realität zu tun, verbreiten sich aber weiter. Mir ist klar, dass einige Leute glücklich über den Ausgang dieser Wahl sind und andere nicht. Was ich nicht verstehe, ist der Hunger nach solchen Lügen, der Hunger nach Falschinformationen. Unterdessen steigt die Sorge, dass die Verweigerung einer regulären Übergabe durch Trump sogar Auswirkungen auf die nationale Sicherheit haben könnte. Normalerweise wird der neue Präsident so bald als möglich von den Geheimdiensten über alle sicherheitsrelevanten Fragen informiert. Das bleibt nun aus. Doch nicht nur das. Viele normale Regierungsgeschäfte liegen auf Eis.
Markus Pindur berichtete. Protestiert wird in Hongkong längst nicht mehr so intensiv wie vergangenes Jahr. Corona ist ein Grund dafür, der gewachsene politische Druck der chinesischen Zentralregierung ein anderer. Also genau das, wogegen sich die Proteste gerichtet haben. Und auch im Hongkonger Parlament verliert die Peking-kritische Opposition weiter an Einfluss. Ruth Kirchner.
Schon Anfang der Woche hatten die prodemokratischen Abgeordneten mit ihrem kollektiven Rückzug aus dem Hongkonger Legislativrat, dem Parlament der Sonderverwaltungszone, gedroht. Heute machten sie ernst. Wir treten heute zurück, sagte der Vorsitzende der Demokratischen Partei Wu Chih-wai vor Journalisten. Wir stellen uns damit hinter unsere Kollegen, die völlig unbegründet von der Zentralregierung disqualifiziert wurden. Disqualifiziert und damit vom Parlament ausgeschlossen wurden zunächst 4 pro-demokratische Abgeordnete. Vorangegangen war ein Beschluss des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses in Peking, das oberste Entscheidungsorgan auch für Hongkong, wonach Abgeordneten ihr Mandat ohne Gerichtsbeschluss entzogen werden kann, wenn sie die nationale Sicherheit gefährden. Die pekingtreue Hongkonger Regierung hatte diesen Beschluss sofort umgesetzt. Wir haben es mit 4 Abgeordneten zu tun, die sich nicht aufrichtig dazu verpflichtet haben, das Grundgesetz Hongkongs zu achten und der Sonderverwaltungszone ihre Treue zu schwören, sagte Regierungschefin Carrie Lam. Sie sind damit nicht qualifiziert, als Abgeordnete zu dienen. Einer der 4, Kuo Ka-ki, sagte, sein Auftrag als Volksvertreter sei es, sich für Demokratie und Freiheit einzusetzen. Das sei ihm jetzt nicht länger möglich. Aber er werde weitermachen und für die Bevölkerung Hongkongs weiterhin für die Grundwerte der Stadt kämpfen, für Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit. Er und seine Mitstreiter würden nie aufgeben, so Kwok. Aber mit den Ausschlüssen der 4 Abgeordneten und dem kollektiven Rücktritt der Opposition wird die Demokratiebewegung in Hongkong weiter geschwächt. Im Hongkonger Parlament, das nur teilweise demokratisch gewählt wird, sitzen dann fast nur noch pro-chinesische Abgeordnete. Die Demokratiebewegung musste bereits im Sommer einen schweren Rückschlag hinnehmen, als Peking das sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong erließ, das China weitgehende Vollmachten in der Sonderverwaltungszone einräumt und ein hartes Vorgehen gegen die Demokratiebewegung erlaubt. Hongkong ist seit 1997 wieder Teil von China und wird nach dem Prinzip ein Land, zwei Systeme regiert. Die Menschen in Hongkong genießen deutlich größere Freiheiten als die auf dem chinesischen Festland. Allerdings werden diese Freiheiten und Rechte nach Ansicht von Kritikern immer weiter ausgehöhlt.
Ruth Kirchner berichtete. Und wir kommen wie immer an dieser Stelle zu unserer Presseschau. Martin Hesse hat Pressestimmen zusammengestellt. Anja Jatze-Schahn trägt vor.
Es geht um die Corona-Pandemie und die Situation für Schüler und Lehrer an den Schulen. 20.000 bis 30.000 Lehrkräfte sind aktuell isoliert, schätzt der Lehrerverband. Außerdem im Blickpunkt die Integration von Muslimen. Schulen sollen offen bleiben. Der Satz wird zur hohlen Phrase, meint die Süddeutsche Zeitung zum ersten Thema und fragt: Wäre es nicht angebracht, dass Schulen, die ihren vielbeschworenen Regelbetrieb ständig vor die Wand fahren, in den Wechselbetrieb umschalten? Bei dem Stundenpläne, Personal, Unterrichtsformen halbwegs planbar sind, schließlich ist der Wechselmodus auch ein Schutz. Kleinere Lerngruppen, größere Abstände, weniger Gedränge. Doch das wollen viele Länder nicht. Die Schulen sollen weitermachen, im Blindflug. So steuert man sie in den Lockdown, befürchtet die Süddeutsche Zeitung. Die Welt hält dagegen mehr am Bestehenden fest. Aus guten Gründen haben sich die Landesregierungen und der Bund dafür entschieden, Schulen und Kindertagesstätten so lange offen zu lassen, wie es nur geht. Dass das Virus nicht vor dem Klassenzimmer Halt macht, war damals allen klar. Trotzdem sollte der Schulunterricht so normal wie möglich stattfinden, um den Kindern der heutigen Generation ein schüler- und kindgerechtes Leben auch in der Pandemie zu ermöglichen. Die Taz mahnt: Natürlich ist Vorsicht geboten. Wer jedoch wie Lehrerverbände und besorgte Eltern jetzt nach geteilten Klassen und Unterricht im Wechselmodell für alle ruft, negiert die Risiken und Nebenwirkungen dieser Maßnahme. Denn wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin nur die Hälfte der Klasse unterrichtet, dann haben die anderen zur gleichen Zeit eben keinen Unterricht. Und dieser Ausfall lässt sich auch nicht einfach mit Online-Tutorials oder Arbeitsblättern kompensieren. Themenwechsel. Wie soll die Integration der Muslime in die Gesellschaft gelingen? Die Mittelbayerische Zeitung hält hierzu fest: Ein richtiger Schritt ist die Erkenntnis, dass man den Islamismus nicht aus Furcht schonen darf, weil man glaubt, mit Kritik Ausländerfeindlichkeit und Anti-Islamismus zu schüren. Der SPD-Politiker Kevin Kühnert überraschte kürzlich mit dem Eingeständnis, dass die politische Linke die Gefahren des Islamismus jahrzehntelang ausgeblendet hat. Aus Angst, Fremdenhass zu schüren, habe man übersehen, dass der Islamismus auch ein Faschismus ist. Diese Selbsterkenntnis könnte der Beginn für etwas Neues sein.
Und das war die Presseschau hier im Deutschlandfunk, zusammengestellt von Martin Hesse, vorgetragen von Anja Jatze-Schahn. Und um 5.05 Uhr meldet sich dann der Kollege Stefan Heinlein mit den Informationen am Morgen. Ein Thema dort ist dann Corona und die Aussicht der Wirtschaft in Deutschland während der Pandemie. Dann im Interview mit SPD-Chef Norbert Walter-Borjans. Und das war der Tag im Deutschlandfunk heute mit Peter Sawicki.